Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Stefan Heinlein für Sie am Mikrofon. Willkommen zu dieser Sendung. Nach endlosen Video- und Telefonkonferenzen heute zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie wieder ein persönlicher EU-Gipfel vor Ort in Brüssel. Ein Zeichen der schrittweisen Rückkehr zur europäischen Normalität nach langen Monaten der nationalstaatlichen Isolation. Dennoch steht das Treffen ganz im Zeichen der Corona-Krise. Seit heute Mittag wird verhandelt. Wir berichten gleich über den bisherigen Verlauf der Gespräche. Außerdem Informationen über ein wichtiges Urteil in Karlsruhe zum Datenschutz. Und wir berichten über eine delikate Suche bei der Bundeswehr. Dort fehlen mehrere 10.000 Schuss Munition. Kleine Delegationen, große Distanz, so die räumlichen Rahmenbedingungen für die laufenden Verhandlungen der europäischen Staats- und Regierungschefs zur Stunde im Brüsseler Ratsgebäude. Auch inhaltlich gibt es tiefe Gräben. Die selbsternannten sparsamen Vier um den niederländischen Premier Mark Rutte zweifeln an der notwendigen Reformfähigkeit der Südländer Italien und Spanien. Corona-Hilfsgelder soll es deshalb nur als Kredit geben. Doch in Rom und Madrid hofft man auf Zuschüsse, um die akute wirtschaftliche Notlage bewältigen zu können. Eine besondere Herausforderung also für die deutsche EU-Ratspräsidentschaft. Steffen Detjen in Brüssel. Wie schwierig ist die Aufgabe für die Kanzlerin Merkel heute an ihrem 66. Geburtstag?
Ja. Sie sagen das, Herr Heinlein, Angela Merkel wird heute 66, übrigens nicht das einzige Geburtstagskind auf diesem Europäischen Rat, hier auf diesem besonderen Europäischen Rat in Brüssel. Antonio Costa, der portugiesische Ministerpräsident, wird 59. Merkel hat erstmal Geschenke bekommen, ein paar Flaschen guten Burgunder vom französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron, ein Fläschchen Rosenöl vom bulgarischen Premierminister Boyko Borissov. Aber die Aussichten, das haben Sie ja schon angedeutet, Herr Heinlein, die sind, kann man nicht sagen, rosig. Das hat auch Angela Merkel gesagt, sehr deutlich gemacht, als sie hier zu diesem Gipfel kam, heute Morgen, als sie das Ratsgebäude betrat. Wenn man sie da anhört, dann hört man schon eine sehr skeptische Bundeskanzlerin und amtierende Ratspräsidentin.
Ich muss sagen, dass die Unterschiede doch noch sehr, sehr groß sind und ich deshalb noch nicht voraussagen kann, ob wir bei diesem Mal schon zu einem Ergebnis kommen. Wünschenswert wäre es, dennoch muss man ja auch der Realität ins Auge sehen und es bedarf wirklich großer Kompromissbereitschaft aller.
Also das sind schon bemerkenswert zurückhaltende, wenn nicht skeptische Töne der Bundeskanzlerin. Ich würde mal sagen, wie immer in Europa, am Ende, irgendwann wird es einen Kompromiss geben, aber wie der dann wirklich aussehen wird und auch wann der zustande kommt, ob an diesem Wochenende oder erst in der kommenden Woche oder noch später, das ist im Augenblick vollkommen offen.
Zeichnet sich denn in irgendeiner Form ab, wie ein möglicher Kompromiss, wie eine mögliche Lösung aussehen könnte?
Ja, das sind so viele Konfliktlinien, die sich da überschneiden und die man dann auch ganz verschieden arrangieren kann, um dann zu Kompromissen zu kommen. Das sind eben ganz verschiedene Themen, die da umstritten sind. Das fängt an von der Frage mit Blick auf das europäische Konjunkturpaket, dieses Next Generation Europe Programm mit den 750 Milliarden Euro. Nach welchen Kriterien bemisst man eigentlich, wer Empfänger davon sein kann? Nimmt man da Wirtschaftsdaten? Nimmt man da Arbeitslosenzahlen? Da gibt es ganz unterschiedliche Interessenlagen. Dann die Frage, wie entscheidet der Europäische Rat dann darüber? Setzt man da ein Einstimmigkeitsprinzip voraus oder kann es auch qualifizierte Mehrheiten geben? Und dann natürlich die Frage, welche Verknüpfung gibt es da? Wird das mit den Themen Rechtsstaatlichkeit oder Reformen verknüpft? Und wenn wir den niederländischen Premierminister Mark Rutte mal anhören, als er heute Morgen reinging, dann hört man schon, welche Verknüpfungen da angedeutet sind. Einerseits macht er nochmal deutlich, ich wollte nie, dass diese Hilfen als einfache, nicht rückzahlbare Zuschüsse ausgegeben werden. Ich wollte das immer als Kredite haben, aber er sagt dann eben auch, und wir hören das mal in Englisch an, welche Verknüpfung er dann sieht.
No, I don't want that. But if they want loans and even yes. grants, then I think it's only logical that I can explain to people in the Netherlands and other countries that in return those reforms have taken place.
Also er sagt nochmal, nein, nein, ich wollte das nie, dass das Zuschüsse sind. Ich wollte immer Kredite haben. Aber wenn es dann am Ende Kredite sein sollen, dann brauche ich eine verbindliche Zusage, dass in den Empfängerländern Reformen durchgeführt sind werden. Das muss ich den Niederländern erklären. Und damit verweist er auch darauf, dass er zu denjenigen gehört, die das ja wie alle auch durch ein Parlament bringen müssen. Und er hat da eine ganz besonders knappe Mehrheit in den Niederlanden. Das ist eine der Problemlagen.
Also das könnten noch lange Verhandlungen in Brüssel werden. Herr Dietjen, neben dem Streit um die Corona-Soforthilfen gibt es ja ein weiteres dickes Paket, das es zu verhandeln gilt, nämlich den EU-Haushalt für die kommenden Jahre. Ist man hier einer Lösung näher?
Nein, das ist inzwischen alles mit allem verknüpft, ganz gewiss. Und man muss ja sagen, was den mehrjährigen Finanzrahmen, also die Finanzplanung der Europäischen Union dann mit einem Billionenvolumen angeht, hat man ja schon versucht, Anfang des Jahres eine Einigung hinzubekommen. Das hat man nicht geschafft. Jetzt ist das verknüpft mit den anderen Themen. Das gibt natürlich auch die Verhandlungsmasse, aus der man dann die Kompromisse bauen kann. Da ist dann, spielt dann natürlich auch nochmal die Verknüpfung etwa mit Rechtsstaatlichkeitsfragen eine Rolle. Die osteuropäischen Staaten, die da dann betroffen sind, die haben auch, was den Haushalt angeht, ein faktisches Vetorecht, denn auch der muss am Ende einstimmig beschlossen werden. Also da sehen Sie, das kann wirklich sehr lange dauern. Wir gehen jetzt davon aus, im Augenblick sind die Verhandlungen erstmal ausgesetzt. Es gibt dann gibt zurzeit offenbar Einzelgespräche, 20 Uhr dann Abendessen. Man geht davon aus, dass möglicherweise der Ratspräsident Charles Michel am Abend noch einen neuen Kompromissvorschlag auf den Tisch legt, über den man dann über die Nacht in den Delegationen brüten kann, dann könnte es morgen weitergehen, unter Umständen dann eine lange Verhandlungsnacht zum Sonntag und möglicherweise zieht sich das dann in den Sonntag rein. Hören wir mal Sebastian Kurz noch, den österreichischen Bundeskanzler, der schon deutlich macht, worum es da auch geht, nämlich Ausdauer.
Ich habe Zeit, ja, ich bleibe gern länger, wir können uns schon nächste Woche wieder treffen.
Also, Herr Heinlein, ja. Geht das morgen zu Ende, geht es am Sonntag zu Ende, geht es in die nächste Woche? Wir wissen es im Augenblick.
Also das Thema bleibt uns über das Wochenende erhalten zumindest. Vielen Dank für diese Information, Stefan Dietjen. Autoritäre Regime nutzen liebend gerne alle Möglichkeiten der Digitalisierung, um ihre Bürger zu überwachen. In Ländern wie China wird Datenschutz traditionell kleingeschrieben. Die Privatsphäre hat sich dem Schutz des angeblichen Allgemeinwohls unterzuordnen. In westlichen Demokratien dagegen gibt es enge Grenzen für Polizei und Sicherheitsbehörden. Das Bundesverfassungsgericht hat heute nun noch einmal die rechtlichen Hürden für die staatliche Datennutzung deutlich erhöht. Gula Geuter.
Wenn Sicherheitsbehörden wissen wollen, wer hinter einer Telefonnummer oder einer IP-Adresse steckt, brauchen sie dafür in Zukunft konkretere Gründe als bisher. Das Bundesverfassungsgericht hat weite Teile der Regelungen zur Abfrage sogenannter Bestandsdaten für verfassungswidrig erklärt, bereits zum zweiten Mal. Schon 2012 hatten die Richter deutlich gemacht, dass auch der vermeintlich geringe Eingriff durch die Datenabfrage eben ein Grundrechtseingriff ist und Regeln unterliegt. Die neuen Gesetze genügten dem nicht. Wie jetzt der erste Senat entschied, betroffen sind 8 Gesetze. Bestandsdaten, das sind die Daten, die Telefonunternehmen oder Provider zur Erfüllung des Vertrages oder aufgrund gesetzlicher Verpflichtung speichern. Name, Geburtsdatum, gegebenenfalls auch Kontonummern. Nicht gemeint sind Verbindungsdaten, die über konkrete Kontakte mit anderen Aufschluss geben und schon gar nicht Gesprächsinhalte. Trotzdem seien auch diese Daten wichtig, betont gegenüber dem Deutschlandfunk Patrick Breyer, heute Europaabgeordneter für die Piratenpartei, der schon das frühere Verfahren geführt hatte und der 2013 zusammen mit seiner Parteifreundin Katharina Nokon das jetzt entschiedene Massenbeschwerdeverfahren in Gang brachte.
Für Whistleblower, aber auch für Menschen, die an Klimaprotesten zum Beispiel teilnehmen wollen, für Wissenschaftler, die im Internet recherchieren. In all diesen Situationen ist die Anonymität ganz entscheidend. Und wenn man damit rechnen muss, dass man ein Strafverfahren an die Backe bekommt, dann kann es sein, dass Missstände nicht mehr aufgedeckt, dass Proteste nicht mehr stattfinden.
Der erste Verfassungsgerichtssenat befand, die Befugnisse sind zu allgemein und zu weit gefasst. Solche Bestandsdaten dürften nicht ins Blaue hinein abgefragt werden. Stattdessen bedürfe es einer konkreten Gefahr oder bei der Strafverfolgung zumindest eines Anfangsverdachts. Je höher aber das geschützte Rechtsgut, desto mehr kann auch von diesen Vorgaben abgewichen werden. Das bedeutet, Terrorermittlungen zum Beispiel werden in keinem Fall beschränkt und auch nicht die Verfolgung von schweren Straftaten. Abfrageberechtigt sind alle Sicherheitsbehörden, darunter auch der Zoll oder die Nachrichtendienste. Oft genügt es dafür, dass sie ihre Aufgaben erfüllen, was zum Beispiel bei Nachrichtendiensten auch Analysen sein können. Die Zahlen, die die Bundesregierung für das Verfahren geliefert hat, sind inzwischen 3 Jahre alt. Damals fragten die Nachrichtendienste ein paar hundertmal im Jahr Daten ab, die Bundespolizei ein paar tausendmal. Beim BKA dagegen waren die Zahlen exponentiell gestiegen auf über 17.000, vor allem zur Ermittlung von Kinderpornografie. Inzwischen dürften sie sehr viel höher liegen. Solche Ermittlungen stehen auch nach dem heutigen Beschluss nicht in Frage. Dafür werden Abfragen etwa zur Verfolgung bloßer Ordnungswidrigkeiten erschwert. Grundsätzlich gelten aber strengere Regeln für die Abfrage von IP-Adressen. Erst recht soll das für die Abfrage von Passwörtern gelten, etwa für E-Mail-Konten. Das ist dem Kläger Breyer besonders wichtig. Allerdings sind solche Passwörter ohnehin meist verschlüsselt gespeichert.
Wir werden prüfen, welche Anpassungen an den Regelungen vorzunehmen sind, damit diese verfassungskonform ausgestaltet werden können.
So der Sprecher des Bundesinnenministeriums, Steve Alter. Bis Ende kommenden Jahres gilt das bisherige Recht mit den neuen Hürden weiter. Das Bundesjustizministerium prüft außerdem, ob nicht auch das gerade erst erlassene Gesetz gegen Hasskriminalität und Rechtsextremismus verfassungskonform umgeschrieben werden muss.
Gute Langhäuter. Ende Juni kam die Nachricht von der Milliardeninsolvenz des Finanzdienstleisters Wirecard. Ein Schock nicht nur für die Anleger. Angesichts der gewaltigen Dimension der Pleite war klar, die Suche nach den Verantwortlichen geht auch in Richtung Politik. Bundesfinanzminister Olaf Scholz muss sich jetzt unangenehm Fragen stellen. Theo Gers berichtet.
Die Opposition, Linke, Grüne, aber auch die FDP, treibt den Bundesfinanzminister vor sich her. Aus ihrer Sicht hat Olaf Scholz im Skandal um Wirecard alles andere als eine glückliche Figur abgegeben.
Das ist ein Puzzleteil und ein Mosaikstückchen in einem System, was ich ein System kollektiver Unverantwortlichkeit nennen würde,
sagt der grüne Finanzexperte Daniel Bayerz im Deutschlandfunk. Gemeint ist die Tatsache, dass Olaf Scholz schon im Februar 2019, als an der Börse gegen Wirecard massiv spekuliert wurde, umfassend über ein damals verhängtes Leerverkaufsverbot und laufende Ermittlungen der BaFin wegen des Verdachts von Marktmanipulationen informiert wurde. So steht es in einem Sachstandsbericht des Finanzministeriums, aus dem die FAZ zitiert und der an den Finanzausschuss des Bundestags gerichtet ist, der gestern zusammenkam.
Das sagt mir aber, dass man sich schon sehr früh auf hochrangiger Ebene damit befasst hat.
Schlussfolgert im ZDF Fabio De Masi von der Linkspartei aus der Nachricht, Scholz sei schon vor knapp 1,5 Jahren über die Verdachtsmomente rund um Wirecard informiert worden.
Und dann stellt sich schlichtweg die Frage, was ist denn danach passiert? Nach meinem Eindruck nicht viel.
Genau diesen Eindruck zu widerlegen versucht das Bundesfinanzministerium. Das Ministerium und die Aufsichtsbehörde BaFin würden an einer zügigen Aufklärung des Skandals arbeiten, wo es um die Frage geht, wie es passieren konnte, dass bei Wirecard Luftbuchungen von 1,9 Milliarden Euro so lange unentdeckt blieben. Ein dabei immer wieder zu hörendes Argument lautet so.
Die zuständige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat immer wieder bestätigt, dass die Abschlussberichte des Unternehmens korrekt sind.
So Dennis Kollberg, der Sprecher des Finanzministeriums. Eine weitere Erklärung führt zurück zum Schlagwort von der kollektiven Unverantwortlichkeit. Gemeint ist, dass die zuständige Finanzaufsichtsbehörde BaFin bei Wirecard angeblich gar nicht einschreiten konnte. So wie sie etwa bei VW nicht für den Autokonzern, sondern nur für die VW Bank zuständig ist, habe sie auch bei Wirecard nur für die Wirecard Bank Prüfrechte besessen, nicht aber für den gesamten DAX-Konzern, der inzwischen pleite ist.
Die machen sich da einen schlanken Fuß,
sagt dazu Fabio De Masi von der Linkspartei. Er findet diese Erklärung hanebüchen und auch Daniel Bayerz von den Grünen findet den Hinweis, die deutsche Finanzaufsicht habe gar nicht mehr tun können, nicht überzeugend.
Die BaFin hat Kompetenzen, nicht nur die Wirecard Bank, sondern auch mehr an sich zu reißen, wenn sie das wollte. Das ist eine Frage. Haben wir es hier nur mit einem Technologieunternehmen zu tun? Das war die Einschätzung der BaFin. Oder haben wir es mit einer Finanzholding zu tun? Das ist die Lesart von vielen anderen, unter anderem auch von mir. Und wenn man früher zu dem Entschluss gekommen wäre, hätte man auch mehr prüfen können.
Im Finanzministerium arbeitet man derzeit intensiv an Vorschlägen für eine schlagkräftigere Bankenaufsicht, versichert Sprecher Dennis Kollberg.
Wir brauchen ein effektives Bilanzkontrollverfahren. Wir brauchen klare Kriterien zur Einstufung und Abgrenzung von Gesellschaften und Geschäften
global agierende Konzerne im Finanzbereich auf EU-Ebene.
Und alles will das Finanzministerium so schnell wie möglich vorlegen. Die Abstimmung mit den übrigen Ministerien läuft schon.
Für den Deutschlandfunk Theo Gers. Schnell und unbürokratisch, so die Ankündigung der Politik, notleidenden Unternehmen und Soloselbstständigen in der Corona-Krise finanziell unter die Arme zu greifen. Tatsächlich wurden viele der beantragten Soforthilfen ohne große Prüfung bewilligt und waren schon nach wenigen Tagen auf dem Konto. Ein Verfahren, das offenbar auch viele schwarze Schafe anlockte. In Berlin gab es heute ein Urteil gegen einen Subventionsbetrüger. Daniela Siebert mit den Einzelheiten.
Unsolidarisch und unanständig nannte der Staatsanwalt das Verhalten von Bobby Carr in seinem Plädoyer. Der Grund: der 31-jährige Kleinunternehmer aus der Gebäudereinigungsbranche hatte Ende März, Anfang April 7 Anträge für Corona-Soforthilfen des Bundes und des Landes Berlin gestellt. Für Firmen, von denen die meisten gar nicht existierten oder gar nicht in wirtschaftlicher Not waren. Eine 5-stellige Summe hatte Bobby Carr dafür von der Investitionsbank Berlin, kurz IBB, auf verschiedene Konten überwiesen bekommen. Gelder, die eigentlich für notleidende Soloselbstständige, kleine und mittlere Unternehmen gedacht waren, die durch den Corona-bedingten Lockdown vielfach von der Pleite bedroht waren. Schon am ersten Verhandlungstag vor 2 Wochen hatte sich Bobby Carr weitgehend geständig und reuig gezeigt. Heute stand die Frage im Zentrum, nach welchen Prüfkriterien die IBB eigentlich die Zuschüsse bewilligt hatte. Dazu sagte als Zeuge der Leiter der IT-Abteilung der Bank aus. Was er beschrieb, war ein weit offenes Scheunentor für Betrüger. Demnach mussten Antragsteller wie Bobby Carr in den ausschließlich online angebotenen Formularen zwar eine IBAN-Nummer für die Bankverbindung, eine Ausweisnummer und eine Steuer-ID angeben. Auch eine eidesstattliche Versicherung musste man darin abgeben, dass die gemachten Angaben wahrheitsgemäß seien. Aber es fand keinerlei Identitätsprüfung statt, etwa durch Ausweiskopien oder Postident-Verfahren wie in anderen Bundesländern. Es habe in seinem Umfeld eine Rallye auf dieses Geld gegeben, ließ Bobby Carr in dem Verfahren durchblicken. Das Amtsgericht Tiergarten verurteilte den Familienvater heute wegen 6-fachen Subventionsbetruges auf Bewährung zu 1 Jahr und 7 Monaten Freiheitsstrafe und zu einer Geldstrafe von 2.000 Euro. Mit dem Hinweis, man habe es ihm sehr leicht gemacht. Gerichtssprecher Raphael Neef.
Das Gericht ging davon aus, dass getäuscht wurde über subventionserhebliche Tatsachen. 5 der ausgeurteilten Taten, da soll es sich um 5 gehandelt haben, die gar nicht existent waren und in einem Fall falsche Mitarbeiterzahlen und dass eben um diese subventionsrechtlichen Tatsachen getäuscht worden sein soll.
Die Richterin stellte in ihrer Urteilsbegründung klar, dass das Urteil von derartigen Betrügereien in Zukunft abhalten soll und verwies auf kommende Hilfspakete für notleidende Wirtschaftszweige. Doch juristisch ist in dem Fall noch viel Musik drin, denn sowohl der Staatsanwalt als auch der Verteidiger ordneten Bobby Carrs Verhalten in ihren Plädoyers als Computerbetrug ein, nicht als Subventionsbetrug. Weil sich aus der Zeugenaussage des IBB-Mitarbeiters ergeben hatte, dass in den allermeisten Fällen die Anträge ausschließlich maschinell geprüft wurden, nicht durch Personen. Nur in Ausnahmefällen, wenn zum Beispiel IBAN-Nummern oder Steuer-IDs in mehreren Anträgen auftauchten, wurde von Hand nachgeprüft. Doch selbst diese Hintersicherung war tagelang ausgesetzt, nachdem sich herausstellte, dass in den Anträgen häufig einfach nur Tippfehler oder Zahlendreher enthalten waren und Dubletten teilweise auf eingeschaltete Steuerberater zurückgingen. Verteidiger Rechtsanwalt Christian Gerlach betonte nach dem Urteil, er sehe weiterhin einen Computerbetrug gegeben. Ob er die einwöchige Frist nutzt, Revision oder Berufung einzulegen, ließ Gerlach jedoch offen. Bobby Carr hat die komplette Summe von 26.000 Euro Soforthilfe inzwischen zurücküberwiesen. Und er betonte heute abermals, er habe einen Fehler gemacht, er bereue das zutiefst.
Informationen von Daniela Siebert. Deutschland hat ein strenges Waffenrecht. Nur wenigen Personengruppen ist der Umgang mit Waffen und Munition erlaubt. Ein jeder, egal ob Polizist, Sicherheitskraft oder Schützenbruder, unterliegt dabei einer strengen Kontrolle. Das gilt auch für unsere Soldaten. Nach Übungen am Schießstand wird akribisch jede Patrone abgerechnet. Jetzt jedoch häufen sich die Meldungen über Missstände bei der Bundeswehr. Kai Küstner.
Es sind jede Menge Fragen, die man bei der Bundeswehr nun beantworten muss. Durchaus beunruhigende Fragen. Wie konnte das passieren? Wo ist das fehlende Material? Und welche Gefahr birgt die Tatsache, dass aus Bundeswehrbeständen Zehntausende Schuss Munition und mehr als 100 Dienstwaffen verschwanden? So lauten nur 3 der Fragen.
Wir müssen jetzt klären, was die Gründe sind,
erklärt David Helmbold, Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums.
Ob das jetzt Schlamperei ist, sind Bestände in den Einsatzgebieten verblieben? oder steckt da auch kriminelle Energie hinter und das hat jemand etwas abgezweigt?
Keine der drei Möglichkeiten könne derzeit ausgeschlossen werden, so der Sprecher weiter. Die Sache ist deshalb brisant, weil bei der Bundeswehr insgesamt und insbesondere bei deren Eliteeinheit KSK untersucht wird, inwieweit es dort rechtsextreme Netzwerke gibt. Also der Verdacht besteht, dass Extremisten versucht haben könnten, sich mit Waffen und Munition zu versorgen. Im Mai hatte die Polizei bei einer Razzia auf dem Grundstück eines KSK-Soldaten ein regelrechtes Waffenlager ausgehoben und dabei neben einem SS-Liederbuch auch jede Menge Sprengstoff plus Zündschnur sichergestellt.
Das heißt, wenn Sie das beides zusammenbringen, wird das also dann durchaus etwas, was auch sehr gefährlich oder im Rahmen von Attentaten und ähnlichen Dingen eingesetzt werden könnte. So, das ist meine Sorge, die ich habe.
Mit diesen Worten hatte Anfang des Monats der ranghöchste deutsche Soldat, der Generalinspekteur Eberhard Zorn, seiner Beunruhigung angesichts vermissten Materials bei den Spezialkräften vom KSK Ausdruck verliehen. Denn unabhängig von den über 60.000 Schuss Munition, die bei der Bundeswehr insgesamt fehlen und über die die Welt nun berichtet, ist darüber hinaus auch unklar, wo 62 Kilogramm Sprengstoff und 48.000 Schuss Munition aus den KSK bestellt abgeblieben sind. In beiden Fällen wird nun laut Ministerium intensiv ermittelt.
Wenn es um Straftaten geht, wird selbstredend die Staatsanwaltschaft eingeschaltet,
kündigte der Sprecher des Verteidigungsministeriums an. Dem Abgeordneten der Linkspartei Tobias Pflüger reicht das nicht. Er fordert im Gespräch mit dem ARD-Hauptstadtstudio eine externe Untersuchung der Waffenverluste, der Ministerin Kramp-Karrenbauer nun höchste Dringlichkeit einräumen müsse. Pflüger vermutet, dass rechte Netzwerke für das Verschwinden der Waffen verantwortlich sind.
Es kann sich dabei nicht um Einzelaktionen handeln. Wir wissen im Kontext des Kommando Spezialkräfte, dass es Mitwisser gegeben haben muss für dieses Herausbringen von Waffen aus den Bereichen der Kasernen. Und diese Mitwisser sind höchstwahrscheinlich aus in diesem Bereich quasi rechter Netzwerke zu suchen.
All das sind Dinge, die man bei der Bundeswehr nun verspricht aufzuklären. Denn ob Munition längst verschossen ist und dies einfach durch einen Buchungsfehler nicht registriert wurde, oder aber Kriegsgerät bewusst entwendet wurde und nun in verborgenen Privatkellern lagert, das macht für die innere Sicherheit in Deutschland durchaus einen Unterschied.
Ein Bericht von Kai Küstner. Für die Opposition in Wiesbaden ist der in dieser Woche geschasste Landespolizeipräsident nur ein Bauernopfer der Politik. Der eigentlich Verantwortliche für die äußerst delikate hessische Polizeiaffäre ist Innenminister Peter Beuth. Doch der CDU-Politiker trotzt bislang allen Rücktrittsforderungen. Heute sein Versuch einer Vorwärtsverteidigung. Peter Beuth ging an die Öffentlichkeit und präsentierte den neuen Landespolizeipräsidenten. Aus Wiesbaden, Andreas Meyer-Feist.
Hessens Innenminister Peter Beuth wagt den Befreiungsschlag. Der CDU-Politiker nahm sich viel Zeit, um den neuen Mann an der Spitze der hessischen Polizei zu präsentieren. Ein Beamter mit Bodenhaftung aus Linsengericht im Main-Kinzig-Kreis. Seit Jahrzehnten im Dienst, zuletzt an vorderster Stelle in Offenbach und meistens dort, wo die Sicherheitsbehörden viel zu tun haben. Jetzt haben genau diese Behörden mit sich selbst zu tun. Peter Beuth verspricht sich vom neuen Landespolizeipräsidenten Ruhe und interne Aufklärung in einem Skandal, der die gesamte Polizeiarbeit in Mitleidenschaft zieht.
Uns ist wichtig, dass wir die Tadellosigkeit des Rufs der hessischen Polizei wiederherstellen.
Beuth schließt nicht aus, dass es hier rechtsextremistische Netzwerke geben könnte. Illegale Datenabfragen aus Polizeicomputern sind bis heute ungeklärt. Abgefragt wurden Daten von linken Politikerinnen und einer Kabarettistin, die später Drohmails bekamen. Für den neuen Polizeipräsidenten Ullmann entscheidend,
dass die Bürgerinnen und Bürger Vertrauen in ihre Polizei haben. Dafür muss jeglichem Fehlverhalten und Verdachtsmomenten unvoreingenommen, vorbehaltlos und vollumfänglich nachgegangen werden.
Aber die Ermittlungen sind schwierig. Bisher ist es nicht allzu schwer, in Polizeicomputern zu stöbern. Dokumentationspflichten gibt es zwar für die Beamten, aber in der täglichen Computerroutine auch viele Lücken und Bequemlichkeiten, wenn es um den sorgfältigen Umgang mit Passwörtern beim Zugang in Polizeidatenbanken geht.
Man sagt, hier, es hat sich einer angemeldet, der muss aber schnell was anderes erledigen und damit der Rechner nicht wieder runter und wieder raufgefahren wird, nutzt das jemand anders. Und damit wird die Situation irgendwann nicht mehr kontrollierbar.
Möglicherweise mit der Folge, dass unbefugte Daten abgerufen haben, die sich später in Drohmails wiederfanden. Ob sich Namen und Motive noch ermitteln lassen? Unklar. Er werde alles dafür tun, erklärte der neue Polizeipräsident. Innenminister Beuth stellt aber die Vorsorge in den Mittelpunkt.
dass wir darüber hinaus aber mit technischen Maßnahmen noch weiter es erschweren wollen, dass wir nicht zurückverfolgen können, wo einzelne Abfragen denn hergekommen sind.
Das soll sich ändern. Beamte, die in die Datenbank wollen, sollen sich in Zukunft mit Fingerabdruck oder Handytoken zweifelsfrei identifizieren. Verschleierte Abfragen sollen unmöglich gemacht werden. Ansonsten setzt Beuth auf vertrauensbildende Maßnahmen. Ein Bürger- und Polizeibeauftragter soll Ansprechpartner sein für die Sorgen der Menschen. Sachverstand von außerhalb soll herangezogen werden, um innerhalb der Polizei eine neue Kultur des Miteinanders zu schaffen. Die hessische Polizei steckt in einer der schwersten Krisen. Noch belastet sie nicht die schwarz-grüne Regierungskoalition in Hessen. Der grüne Partner beobachtet aber genau, was sich jetzt konkret tut, um die Probleme zu lösen. Ihr Fraktionschef im Landtag, Matthias Wagner, erklärte, das Auswechseln der Person an der Spitze des Landespolizeipräsidiums allein reiche nicht aus. Die Sicherheitsbehörden müssten über jeden Zweifel erhaben sein.
Aus Wiesbaden, Andreas Meyer-Feist. Und wir bleiben beim Thema, wie anfällig sind unsere Sicherheitsbehörden für rassistisches Gedankengut? Werden Polizeikontrollen bei uns allein aufgrund äußerer Merkmale wie etwa der Hautfarbe durchgeführt? Eine Studie zur Beantwortung dieser wichtigen Fragen wird von vielen Seiten angemahnt. Doch Bundesinnenminister Seehofer ist bislang offenbar nicht bereit, hier die notwendigen Mittel zur Verfügung zu stellen. Jetzt ein Vorstoß von Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius. Der SPD-Politiker fordert eine Länderstudie zum Racial Profiling notfalls auch ohne die Bundesregierung. Jörg Schwarte berichtet.
Boris Pistorius bleibt dabei. Eine Rassismusstudie über Racial Profiling bei der Polizei soll her, notfalls eben ohne Horst Seehofer, den Bundesinnenminister an Bord zu haben.
Wenn wir jetzt feststellen müssen, dass der Bund es nicht mehr will oder erstmal nicht will, dann finde ich, sollten wir überlegen als Länder, ob wir das machen. Ob dann alle Länder oder ein paar, ist dann erstmal zweitrangig. Nur einzelne Länder macht keinen Sinn,
sagt Pistorius dem NDR. In den vergangenen Wochen sei viel über Rassismus und Racial Profiling geredet worden, sagt der Innenminister argumentativ, sehr häufig eher aus einem Bauchgefühl heraus. Eine wissenschaftliche Studie aber wäre der bessere Ansatz, so Pistorius, auch um einen Generalverdacht auszuräumen.
Ich bin immer ein Anhänger davon gewesen, dass man besser über Erkenntnisse spricht als über Einschätzung und Bauchgefühl. Und wenn ich durch eine solche Studie die Möglichkeit habe, das ganze Thema mal etwas zu objektivieren, aus dieser Ecke die einen sagen das und die anderen das Gegenteil herauszuholen, dann wäre sowohl der Polizei gedient als auch der Gesellschaft,
sagt Pistorius. Aber die Gemengelage für und wider Rassismusstudie bleibt unübersichtlich. Innerhalb der Polizei streiten sich Polizeigewerkschafter. Der stellvertretende Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei lehnt eine solche Studie ab, fürchtet Stigmatisierung. Die Landesvorsitzende der Gewerkschaft aus Rheinland-Pfalz, Sabrina Kunz, sagt das Gegenteil. Eine solche Untersuchung könnte eine vertrauensbildende Maßnahme sein. Das sagt übrigens auch Pistorius, der hofft, eine auch von der EU geforderte Studie könnte ultimative Antworten zu brennenden Fragen geben. Was genau ist eigentlich Racial Profiling?
Aber auch genau das herauszuarbeiten, wäre eben die Chance einer solchen Studie. Wo verlaufen die Grenzen? Wo sind die Unterschiede? Das ist, glaube ich, die Mühe wert und davon muss man sich auch nicht fürchten.
Von Racial Profiling sprechen die Wissenschaftler, wenn Menschen lediglich aufgrund äußerer Merkmale, Hautfarbe, Aussehen, verdachtsunabhängig kontrolliert werden. Pistorius, der die deutsche Polizei zuletzt als eine der besten weltweit bezeichnet hatte, sagt, manchmal aber sei das Gefühl, es handele sich um Racial Profiling, eben nur das, ein Gefühl, ein falsches obendrein.
An einem bestimmten Hotspot, wo regelmäßig mit Drogen gedealt wird und die Drogendealer gehören immer überwiegend einer ethnischen Gruppe an, dann ist es kein Racial Profiling, auch wenn es so aussieht, wenn dann Mitglieder dieser ethnischen Gruppe an diesem Ort, darum geht es, auch entsprechend kontrolliert werden.
Trotzdem hat Bundesinnenminister Seehofer zuletzt erklärt, eine Rassismusstudie werde es nicht geben. Er setzt auf ein sogenanntes Lagebild Rechtsextremismus im öffentlichen Dienst. Bis Herbst sollen als erster Schritt die Sicherheitsbehörden unter die Lupe genommen werden. Nur die Polizei herauszugreifen, für Seehofer der falsche Weg.
Wir können nicht jede Woche ein Wünsch dir was spielen und nochmal sagen, wer hat noch einen Vorschlag? Jetzt machen wir mal das, was notwendig ist.
Aber was ist notwendig? Pistorius, der Koordinator der 6 SPD-Innenminister, sagt, eine Studie ist es.
Weil der Gewinn auf der Hand liegt. Wir können die Diskussion damit wieder auf eine sachliche Ebene ziehen und nicht auf dieser emotionalen belassen.
Das letzte Wort über eine Beteiligung des Bundes übrigens ist trotz des Seehofer-Neins noch nicht gesprochen. Justizministerin Lamprecht, SPD, die Integrationsbeauftragte Wittmann-Mautz, CDU, fordern die Studie. Jetzt soll sich der neu gegründete Kabinettsausschuss gegen Rechtsextremismus und Rassismus mit dem Thema befassen. Brandenburg übrigens signalisierte Ablehnung. Aus Kiel heißt es zum Pistorius-Vorstoß, man sei offen. Der Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, der Thüringer SPD-Innenminister Meyer, will bei allen Kollegen jetzt weiter für eine Studie werben.
Der Bericht von Georg Schwarte am Ende dieser Sendung. Fürs Zuhören dankt Stefan Heinlein. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und ein gelungenes Wochenende.